Musik, 29. Mai 2026, musikalischer Dialog prägt Rockgeschichte. Bob Dylan und die Beatles haben sich gegenseitig viel intensiver beeinflusst, als bisher bekannt war. Blick auf eines der zentralsten Kapitel der modernen Musikepoche. Kürzlich meinte ein Nachbar im Gespräch: Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Dylan und die Beatles zusammenzubringen. Es scheint, als hätten sie in völlig unterschiedlichen Universen gelebt. Für manche Fans sind die Verbindungen zwischen Dylan und den Beatles offensichtlich und waren es schon immer, so wie Jim Windolfs in seinem Buch Where the Music Had to Go, How Bob Dylan and the Beatles Changed Each Other and the World beschrieb. Schon in jungen Jahren wurden sie alle vom Rock-'n'-Roll-Fieber gepackt, insbesondere durch Little Richard. In seinem Highschool-Jahrbuch schrieb Dylan, sein Ziel sei es, bei Little Richard mitzumachen. Für die Beatles und besonders für Paul McCartney diente Little Richard's Sound als Vorlage und katapultierte She Loves You an die Spitze der britischen Popcharts, dank Pauls Interpretation dessen, was Windolf als Little Richard's vokales Markenzeichen, das raue Falsett U, bezeichnete. Als die Beatles 1966 ihr letztes vollständiges Konzert im Candlestick Park in San Francisco spielten, war ihr letzter Song Richard's Long Tall Sally. Windolf berichtet, dass in den 1970er Jahren Richard's Lucille der Song war, mit dem Paul bei Musiker-Castings loslegte. Und 1988, als die Beatles in die Rock-'n'-Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, sagte George Harrison in seiner Dankesrede im Namen der Gruppe: Vielen Dank, insbesondere an alle Rock-'n'-Roller, vor allem an Little Richard. Es ist eigentlich alles seine Schuld. Windolf, Redaktor bei der New York Times, der Artikel, Rezensionen, Essays und humoristische Beiträge in Vanity Fair, The New Yorker, New York Magazine, Rolling Stone und anderen Publikationen veröffentlicht hat, tauchte tief in die Archive ein, um neue und überraschende biografische Fakten über seine Protagonisten zutage zu fördern. Er bietet zudem einige überraschende Interpretationen dazu, wie Dylan und die Beatles sich in ihren Liedern indirekt und manchmal auch ganz direkt gegenseitig angesprochen haben. Verrückt nach Dylan, Anfang 1964 hatten die Beatles die Rillen auf Dylans ersten beiden Alben abgenutzt, indem sie sie während eines Konzertresidenzaufenthalts in Paris rauf und runter hörten. Wir waren alle total verrückt nach Dylan, sagte Lennon später. 3 Jahre später veröffentlichten die Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dessen Covercollage randvoll mit Darstellungen von Künstlern, Schauspielern, Denkern, Sportlern, Komikern, Gurus und anderen Persönlichkeiten der Popkultur war. Wie Windolf anmerkt, ragte in der obersten Reihe über allen anderen eine im wirklichen Leben relativ zierliche Gestalt empor, Bob Dylan. Dylan konnte nicht umhin, die Beatles im Autoradio zu hören und zu genießen, während er mit Freunden quer durch das Land fuhr. Und in den Jahren nach ihrer gegenseitigen musikalischen Begegnung trafen sich Dylan und die Beatles bei verschiedenen Gelegenheiten, zunächst zusammengebracht durch ihren gemeinsamen Bekannten, den Journalisten Al Aronowitz, der auch für die Beschaffung des Marihuanas verantwortlich war, das aus einem Gipfeltreffen eine ausgelassene Party machte. Windolf zitiert Aronowitz mit den Worten, er sei ein stolzer und glücklicher Schatschen, ein jüdischer Heiratsvermittler, der auf der fürstlichen Hochzeit tanzte, die ich arrangiert hatte. Auch Jiddisch tauchte in Dylans Wortschatz auf, als er über seine Ballad in Plain D sprach, ein bösartiges Lied über die Schwester einer Freundin, sagte Dylan Jahre später. Wenn ich auf das zurückblicke, sage ich muss ein echter Schmock gewesen sein, das zu schreiben. Die Lieder, die Beatles besuchten daraufhin 2 Dylan-Konzerte in der Royal Albert Hall und Lennon begann, Songs zu schreiben, die den lyrischen und klanglichen Einfluss von Dylan zeigten, darunter You've Got to Hide Your Love Away und Norwegian Wood. Windolf argumentiert überzeugend, dass Nowhere Man, geschrieben von Lennon, der erste Beatles-Song war, der nichts mit Romantik zu tun hatte. In dieser Hinsicht holte er Dylan ein, der Dutzende von Songs zu anderen Themen als der Liebe geschrieben und aufgenommen hatte. Windolf vergleicht die Titelfigur von Nowhere Man mit der aus Dylans Ballad of a Thin Man, wobei der ahnungslose Mr. Jones aus letzterem spürt, dass hier etwas passiert, aber man weiß nicht, was es ist. Diese Dynamik des Austauschs, bei der die Beatles auf Dylans Werk reagierten, setzte sich bis zu ihrem letzten Album, Abbey Road aus dem Jahr 1969, fort, dessen vorletzter, von Lennon geschriebener Titel, I Want You, She's So Heavy, war, dessen Schlüsselphrase, I want you so bad, direkt aus Dylans Hit von 1966, I want you, übernommen wurde, in dem der Refrain lautet, I want you, I want you, I want you so bad. Keine Einbahnstraße, Dylan revanchierte sich und spielte in mehreren Songs auf die Beatles an. In seinem Song, Bob Dylans 115th Dream, von 1965 sang er. Ich rannte nach draußen und sprang in ein Taxi, ich ging durch die andere Tür, und dieser Engländer sagte, Fab. Und Dylan schrieb 1966 einen weiteren spielerischen Antwortsong namens Fourth Time Around auf den sehr Dylan-artigen Beatles-Song Norwegian Wood. 2004 sang Dylan bei einem Konzert in North Carolina einen neuen Text zu seinem Song Tears of Rage, darunter die Zeilen Ich war noch nie in Strawberry Fields, ich war noch nie in Penny Lane, womit er zwei Beatles-Songs erwähnte. Die Beziehung war jedoch nicht perfekt, und nachdem Lennon jahrelang scheinbar kreative Inspiration von Dylan bezogen hatte, schien er dessen überdrüssig oder frustriert zu sein. In mehreren frühen Songs aus seiner Solokarriere nach den Beatles änderte sich Lennons Tonfall von respektvoll zu abweisend. In der Antikriegshymne Give Peace a Chance bezog er sich auf Bobby Dylan und infantilisierte ihn damit auf hinterhältige Weise. In einer Litanei von Namen von Vertretern der Gegenkultur, darunter Timothy Leary und Allen Ginsberg. In seinem Song God verkündete er, dass er nicht an Zimmermann glaube, wobei er Dylans Geburtsnamen verwendete, ein mögliches Beispiel dafür, wie Lennons lebenslanger, generalisierter Antisemitismus seine hässliche Fratze zeigte. Lennon erklärte diesen Schritt wie folgt, weil Dylan ein Schwachsinn ist. Zimmermann ist sein Name. Fairerweise muss man sagen, dass Lennon auch sang, er glaube nicht an die Beatles. Doch der mögliche Antisemitismus setzte sich fort in Lennons Antwort auf Dylans Gospel-Hit Gotta Serve Somebody, einem boshaften Antwortlied namens Serve Yourself, in dem es hieß, da fehlt was in diesem Eintopf von Gott, dem Allmächtigen, und das ist deine verdammte Mutter, du dreckiger kleiner Mistkerl. Lennons Antisemitismus, das größte Opfer von Lennons Antisemitismus, war jedoch Beatles-Manager Brian Epstein, den Lennon gnadenlos wegen seiner Homosexualität und seiner jüdischen Herkunft hänselte. Doch als es nach Epsteins Tod durch eine versehentliche Überdosis Drogen an der Zeit war, einen neuen Geschäftsmanager einzustellen, war Lennons Kandidat Alan Klein, der 1950 zusammen mit seinem Klassenkameraden Philip Roth die Wegwalch High School in New Jersey absolvierte. Trotz der offensichtlichen Feindseligkeit jammten die Beatles während der langwierigen Proben im Januar 1969, die in Peter Jacksons Dokumentarfilm Get Back dargestellt werden, zu Teilen vieler Songs anderer Künstler, vor allem zu den 15 von Dylan. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen Dylan und den Beatles auf George Harrison verlagert, der den vorangegangenen Thanksgiving-Feiertag mit Dylan und Mitgliedern von The Band in Woodstock, New York, verbracht hatte, wo er begann, gemeinsam mit Dylan Songs zu schreiben. Windolf erwähnt einen Versuch von Dylan und Lennon, gemeinsam einen Song zu schreiben, doch es sind weder Tonbandaufnahmen noch Manuskripte aufgetaucht. Als Harrisons erstes Soloalbum, All Things Must Pass, 1971 erschien, war der Eröffnungstrack ein gemeinsam von Dylan und Harrison geschriebenes Lied, I'd Have You Anytime. Und das Album enthielt auch eine frühe Version von Dylans If Not For You. Bei einer Pressekonferenz auf der Isle of Wight, wo er im August 1969 auftreten sollte, behauptete Dylan, die Beatles hätten ihn gebeten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich liebe die Beatles und ich denke, es wäre eine gute Idee, eine Jam-Session zu machen, sagte er. Dylans Lebenstraum, zwar fand eine solche Jam-Session nie statt, doch Dylan lud George Harrison im Laufe der Jahre mehrmals ein, ihn ins Studio zu begleiten. Im Jahr 2021 veröffentlichte Columbia Records, 1970, ein dreiteiliges Archivset, das die komplette Aufnahmesession vom 1. Mai 1970 enthält, als Harrison Dylan im Studio B von Columbia in New York besuchte. Dylan trat zudem bekanntlich aus seiner relativen Zurückgezogenheit hervor, um im August 1971 an Harrisons Benefizkonzerten für Bangladesch teilzunehmen. Und Dylan verwirklichte seinen Lebenstraum, sich in eine Band einzubringen, als er an den Aufnahmen der Traveling Wilburys von 1980 bis 1990 teilnahm, einer Supergroup bestehend aus Dylan, Harrison, Tom Petty, Roy Orbison und Jeff Lynne. Tom Petty sagte einmal, George zitierte Bob so, wie man die Heilige Schrift zitiert. Windolfs Buch wird durch einige Fehler und Interpretationsversuche leicht getrübt, die seine analytische Glaubwürdigkeit unnötigerweise in Frage stellen. Er bezeichnet die elektrische Begleitband, mit der Dylan 1965-66 um die Welt tourte, als vierköpfige Band, doch tatsächlich handelte es sich stets um eine fünfköpfige Band, die fast ausschließlich aus Musikern bestand, aus denen später die Proto-Amerikaner-Gruppe The Band hervorging. Er schreibt auch, dass Dylans Song The Lonesome Death of Hattie Carroll auf der wahren Geschichte einer schwarzen Hausangestellten basierte, die 1963 von ihrem reichen weißen Arbeitgeber William Zantzinger getötet wurde. Tatsächlich hieß der echte Täter William Zantzinger. Dylan nutzte seine dichterische Freiheit, um den Namen in den Texten in Zanziger zu ändern, für eine bessere poetische Assonanz und möglicherweise aus rechtlichen Gründen. Ethnische Zugehörigkeit: Windolf behauptet zudem, dass Dylan es vorzog, dass die Menschen, denen er begegnete, ihn nicht als Juden sahen, und der Name Dylan half ihm, das Thema der ethnischen Zugehörigkeit zu umgehen, zu einer Zeit, als Antisemitismus nur allzu verbreitet war. Das ist eine gängige Sichtweise, die jedoch durch die Tatsache widerlegt wird, dass einer der allerersten eigenen Songs, die Dylan in Kaffeehäusern sang, Tolkien, Hava Negila Blues, war. Warum sollte jemand, der versucht, eine Mauer zwischen seinem jüdischen Erbe und einer erfundenen, typisch amerikanischen Identität zu errichten, sich dafür entscheiden, einen solchen Song zu schreiben und öffentlich zu spielen? Außerdem schrieb Dylan mehrere frühe Songs, die sich auf biblische Geschichten, When the Ship Comes In, und die Shoah, Masters of War, beziehen. Zwar war die Namensänderung im Showbusiness einst ein Versuch der Assimilation, doch die Vereinfachung eines ethnischen Namens oder dessen Kürzung bzw. die Schaffung eines eingängigeren Namens war, und ist auch heute noch, gängige Praxis. Sogar einer der Beatles entschied sich dafür, seinen Namen aufzupeppen, Richard Starkey wurde zu Ringo Starr. Und Richard Pennyman versuchte nicht, irgendjemanden darüber zu täuschen, dass er schwarz war, indem er sich Little Richard nannte. Dennoch legt Windolf überzeugend dar, dass Dylan und die Beatles sich in vielerlei Hinsicht gegenseitig inspirierten, sowohl in ihrer Musik als auch außerhalb, sodass sich ihre Errungenschaften in Echtzeit überschnitten und ihr Leben und ihre Songs über Jahrzehnte hinweg prägten. Und damit auch das Wesen der Populärkultur der letzten mehr als 60 Jahre. L. Seth Rogovoy, Redaktor bei Forward, ist Autor von Bob Dylan, Prophet, Mystic Poet, Scribner und Within You Without You, Listening to George Harrison, Oxford University Press. Seth Rogovoy.